Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ute Reckers. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Großes Polizeiaufgebot am Dannenröder Forst in der Nähe von Marburg in Hessen. Die Beamten bereiten sich darauf vor, Waldschützer gewaltsam von ihren Baumhäusern zu vertreiben. Mehr dazu hören Sie gleich. In München herrscht noch bis morgen Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt und zwar auch im Freien. Wie das gelaufen ist und was das gebracht hat, berichtet gleich unser Landeskorrespondent. Und heute treten neue Corona-Auflagen in Kraft. Wer sich beim Restaurantbesuch als Lucky Luke oder Daisy Duck auf der Gästeliste einträgt, kann jetzt mit mindestens 50 Euro zur Kasse gebeten werden. Es erinnert ein bisschen an die Auseinandersetzungen rund um den Hambacher Forst vor 2 Jahren, was sich zurzeit in Mittelhessen im Dannenröder Forst anbahnt. Umwelt- und Klimaaktivisten besetzen diesen Wald und den nahegelegenen Herrenwald und wohnen in Baumhäusern, um eine weitere Rodung zu verhindern. Auf dem Gelände der Waldstücke soll die A49 ausgebaut werden. Auch Barrikaden sind errichtet, um sich gegen die Polizei zur Wehr zu setzen. Die ist seit heute dabei, ein Waldcamp zu umstellen und bereitet sich offensichtlich auf die gewaltsame Räumung vor. Unser Hessen-Korrespondent ist heute früh nach diesen ersten Meldungen zum umkämpften Waldgebiet gefahren, Ludger Fittgau. Wie ist denn die Situation vor Ort?
Die Situation vor Ort, Frau Reckers, ist gespalten, muss man sagen. Ich bin jetzt in Dannenroth, direkt am Dannenröder Forst. Das ist der Ort, wo der Hauptteil des Widerstandes sich organisiert hat. Seit einem Jahr ist hier dieser Wald besetzt. Man hört den Wind, es ist eine Kuppe, ich blicke auf den Wald. Und hier ist es ruhig. Hier sind viele Menschen, ungefähr 300 im Wald verteilt, auf rund 60 Baumhäusern und in einem Camp hier direkt am Ortsrand von Dannenroth. Aber 10 Kilometer weiter im Herrenwald, Sie haben das schon erwähnt, da hat es jetzt heute Morgen schon einen Polizeieinsatz gegeben. Dort beginnen jetzt die Polizisten, 7 Baumhäuser, die dort errichtet worden sind, abzuräumen.
Also 7 Baumhäuser werden jetzt schon geräumt. Wie viele Einsatzkräfte sind denn vor Ort?
Es sind mehrere hundert Polizisten vor Ort. Es wurden 85 Mannschaftswagen dort gezählt am Herrenwald dort in der Nähe von Stadt Allendorf und auch an der A5. Man muss sagen, es hat jetzt vor einer Stunde etwa auch eine Abseilaktion von Aktivisten an der Autobahn A5 gegeben. Dann wurde die Autobahn gesperrt. Dann eine Sitzblockade gibt es an dem kleinen Camp dort, an diesem anderen Wald, am Herrenwald. Also es sind mehrere Konfliktpunkte hier in Mittelhessen. Hier in Dannenroth ist es ruhig. Hier rechnet man erstmal noch nicht mit einem Polizeieinsatz heute, aber in wenigen Tagen.
Die Polizei rechnet ja wohl selber damit, dass die Räumung des Waldcamps länger dauern wird. Warum?
Ja, gerade dieses große Camp hier im Dannenröder Forst ist eben wirklich mit, man sagt, etwa 60 Baumhäuser genau zählen, kann man das im dichten Wald kaum, wirklich gut blockiert. Seit etwa einem Jahr sind Aktivisten da. Es kommen jetzt auch mehr dazu. Also es gibt ja einen Aufruf bundesweit, es sollen Leute kommen und sie kommen tatsächlich. Ich war vor 14 Tagen das letzte Mal hier, da waren hier wenig Zelte außen am Waldrand. Jetzt ist ja ein richtiges kleines Zeltdorf entstanden mit Infrastruktur hier im Ort, auch hier, wo ich gerade bin, wird Verpflegung organisiert bei den Bauern. Also ist auch eine Art Küche, wo man sich dann verpflegen kann. Also ist eine richtige Widerstandsinfrastruktur und deswegen ist das alles nicht einfach zu beseitigen. Zumal die Polizei auch keine wirkliche Gewalt anwenden will. Das ist auch ein bisschen ein Zugeständnis an die Regierung hier in Hessen. Das ist eine schwarz-grüne Regierung. Man möchte hier eigentlich möglichst sanft auch diese Räumung vollziehen. Das wird nicht einfach werden, aber man bemüht sich.
Die Naturschutzaktivisten und Aktivistinnen haben ja wohl auch versucht, gerichtlich gegen die Räumung vorzugehen, aber ohne Erfolg. Was hat denn das Gericht gesagt?
Ja, es gibt Baurecht. Diese Autobahn ist schon seit 40 Jahren geplant. Sie ist ja teilweise auch schon gebaut worden vor einigen Jahren. Die endet quasi im Nichts von Kassel kommend Richtung Süden, Richtung Frankfurt. Und man hat eben gesagt, wir müssen jetzt weiterbauen, damit man diese angefangene Autobahn dann doch irgendwann zu Ende kriegt. Und es gibt eben seit dem Sommer Baurecht. Also es kann gebaut werden. Und dieses Baurecht soll jetzt auch politisch umgesetzt werden. Der Hintergrund ist, dass es hier in der Region eben auch wirtschaftliche Interessen gibt. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir möchten auch besser an die Autobahnen angebunden werden. Da sind durchaus einige tausend Arbeitsplätze, die da auch eine Rolle spielen. Und deswegen ist auch die Meinung der Bevölkerung hier in der Region gespalten. Es gibt auch Orte, die starken Lastwagenverkehr haben und die wollen eben diese Autobahn auch als Stück Entlastung für die Ortskerne. Also das muss man auch sehen.
Wenn
man
also zur Erklärung, das handelt sich um ein Autobahnteilstück, das die Städte Kassel und Gießen miteinander verbinden soll. Und wenn ich das richtig verstehe, gibt es da keine klare Mehrheit der Bevölkerung für oder gegen diesen Autobahnbau?
Nee, also ich habe hier immer mal gefragt und die Leute sagen mir, auch die Kritiker hier dieses Autobahnhaus sagen mir, nein, die Meinung ist gespalten, etwa 50-50. Also, und politisch ist es eben beschlossen, im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen hier in Hessen ist festgelegt, man baut diese Autobahn weiter. Die Grünen sind eigentlich dagegen, die wollen diese Autobahn nicht, aber sie haben das jetzt im Koalitionsvertrag auch so beschlossen und wollen das auch umsetzen.
Dankeschön. Ludger Fittkau war das live von Dannenroth in Mittelhessen. Heute beginnt die Polizei in einem Waldstück mit der Räumung eines Waldcamps von Baumbesetzern. Erst gestern hat Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede im Bundestag eindringlich an die Bürger und Bürgerinnen appelliert, sich weiter an die Infektionsschutzregeln zu halten. Wir müssten durchhalten und geduldig sein, auch wenn es schwerfällt in Zeiten der Pandemie. Mein Kollege Tobias Krone, Landeskorrespondent für Bayern, hat sich in München umgehört, wie es da mit der Disziplin der Menschen in Zeiten von Corona bestellt ist. Normalerweise gäbe es dort jetzt das Oktoberfest. Stattdessen hat die Stadt für eine Woche wegen gestiegener Infektionszahlen eine Maskenpflicht auch für belebte öffentliche Plätze verhängt. Bis morgen gilt diese Outdoor-Maskenpflicht noch.
Wie er sich anfühlt, so ein Shoppingbummel in der Fußgängerzone mit Maske?
Ja, man hat sich ja inzwischen dran gewöhnt. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, dass man es auch draußen tragen muss, aber mei, hilft ja nichts. Was muss, das muss.
Sonne scheint. Ich wollte draußen ein bisschen richtig atmen, aber mit Maske geht nichts.
In Münchens Fußgängerzonen rund um Stachus, Marienplatz und Viktualienmarkt muss man seit vergangenem Freitag Maske tragen, denn die Zahlen schnellten Mitte des Monats wieder nach oben. Weil München vor 10 Tagen auch den Warnwert von einer Inzidenz von 50 Ansteckungen bei 100.000 Menschen überschritt, sah Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD sich gezwungen zu weiteren Maßnahmen.
Es wird eine Maskenpflicht geben. Wir haben lange überlegt, ob wir für den gesamten Stadtbereich eine Maskenpflicht anordnen sollen und haben uns entschlossen, das noch nicht zu tun.
So Reiter am Montag vor 10 Tagen. Doch in den gut frequentierten Fußgängerzonen der Innenstadt kam sie. Seit vergangenen Donnerstag mahnen dort Schilder, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, von 9 bis 23 Uhr. Die Folgen bekam erst einmal der Einzelhandel zu spüren, der sich gerade noch vom Lockdown im Frühjahr erholt.
Wir hatten uns so langsam auf einen guten Weg gerappelt und dann kam diese Maskenpflicht.
Wolfgang Fischer vertritt mit der Initiative City Partner viele Unternehmen, Geschäfte, Restaurants und Hotels in der Münchner Innenstadt.
Wie dramatisch das war, zeigt vielleicht am Freitag, also am Tag nach Inkraftsetzung, hatten wir erstmals das Phänomen, dass an einem Freitag weniger Gäste in der Innenstadt sind als an einem Sonntag, wo alle Geschäfte geschlossen sind. Also die Passantenfrequenz ist sofort komplett eingebrochen.
Wolfgang Fischer sitzt in gut weitem Abstand auf der Terrasse eines Cafés am Münchner Rindermarkt in der Nachmittagssonne. Man muss der Fairness halber sagen, auch das nasskalte Wetter am vergangenen Wochenende dürfte mit dazu beigetragen haben, dass so wenig in der Altstadt los war. Der Lokalpolitiker Wolfgang Püschel vom SPD-Verband Altstadt kritisiert, die Stadt sei inkonsequent gewesen. Für ihn stellten sich Fragen.
Zum Beispiel, warum man am Marienplatz eine Maske tragen muss, die Fußgängerzone eine Maske entlang tragen muss, aber ab Odeonsplatz und Leopoldstraße das nicht muss. Ja?
Denn dort werde es mit den Autos für den Fußverkehr doch erst wieder so richtig eng.
Hier im Zentrum sind die meisten Touristen, aber wir haben keine Touristen. Weder in der Leopoldstraße noch am Marienplatz. Wie Sie selber sehen, wenn Sie da drüber gehen, wie leer der ist. Der wäre normalerweise um diese Uhrzeit oder auch mittags einfach voll. Und das ist nicht der Fall.
Die Stadt München hat sich bei der Maskenpflicht an belebten Plätzen an die bayerische Infektionsschutzverordnung gehalten. Doch der Sprecher der Unternehmen aus der Innenstadt bezweifelt, dass die Zahlengrundlage diese Maßnahme rechtfertigt. Denn die Zahlen des Robert-Koch-Instituts und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegen wegen Verzögerung bei der Datenübermittlung oft auseinander.
Der RKI-Wert lag mit einer Ausnahme immer unter 50, der des Landesamts immer über 50, wobei in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ganz eindeutig steht, der RKI-Wert ist der einzig relevante für Bayern und auch für München.
Hat eine Woche Maskenpflicht in der Fußgängerzone was gebracht? Zumindest die Diagnosen der Fachleute geben noch keine eindeutige Einschätzung her. Der Infektiologe Bernd Salzberger von der Universität Regensburg sieht hier im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk aber großenteils andere Ansteckungsherde.
Das meiste, was wir jetzt sehen, das kommt tatsächlich durch Reiserückkehrer, das kommt von außen erstmal rein und verbreitet sich dann hier explosionsartig, eben vor allen Dingen bei privaten Feiern.
In Bayern sind die Sommerferien und damit die wichtige Reisezeit erst seit 3 Wochen zu Ende. Am Mittwoch verkündete nun die Staatsregierung, Bayern schließe seine Testzentren an den Autobahnen, da die Hauptreisezeit vorüber sei. Und ab Samstag wird in München auch die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen wieder abgeschafft. In München habe sich in dieser Woche die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Menschen deutlich unter der 50er-Marke stabilisiert, erklärte die Stadtverwaltung. Am Dienstag lag der Wert bei knapp 37. Alles nun wieder gut bei den Geschäftsleuten? Nein, sagt Wolfgang Fischer.
Wir haben natürlich die Rückmeldungen aus den Hotels, dass München europaweit als erste deutsche Großstadt, als Hotspot mit diesen Zahlen durch die Medien die Kommunikation ging, was zu massenweisen Stornierungen in den Hotels führte.
Nicht alle Reisenden haben storniert. Diese Dame aus Saarbrücken lässt sich vor dem neuen Rathaus von ihrem Mann fotografieren. Mit Maske und mit einem sicheren Gefühl.
München bleibt München, ist immer schön, ne?
Aus München waren das Stimmen und Eindrücke von Tobias Krone. Angesichts steigender Infektionszahlen treten ab heute einige neue Corona-Auflagen in Kraft. Vorgestern hatten sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer auf weitere Vorsichtsmaßnahmen geeinigt. So sollen zum Beispiel die Obergrenzen von privaten Feiern je nach Infektionslage stärker eingeschränkt werden. Und es soll Bußgelder von mindestens 50 Euro geben, wenn jemand beim Restaurantbesuch falsche Angaben über seinen Namen und Adresse macht. Unsinnsnamen auf Gästelisten sind nämlich ein ziemliches Problem. Diese Erfahrung haben auch Gastronomen in Hamburg gemacht. Im Schanzenviertel hat es erst letztens einen Corona-Ausbruch gegeben. Ada von der Deken war dort.
An lauen Sommerabenden tummeln sich auf dem Schulterblatt die Massen. Jetzt grüßt der Herbst mit Kälte und Regen. Aber das Hamburger Schiedwetter schreckt nicht alle ab. Dass es hier auf dem Schulterblatt in der Bar Katze einen Corona-Ausbruch gegeben hat, bei dem ein Mitarbeiter 3 Kolleginnen und Kollegen und 9 Gäste infiziert hat, hat hier jeder mitbekommen. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich.
Wir wollten jetzt nicht in die Katze rein, weil wir auch letzte Woche gehört hatten, dass da viel ausgebrochen ist. Und deswegen meiden wir das eher. Ja.
Hat mich ehrlich gesagt nicht beeindruckt. Und eine Freundin hat gerade gesagt, dass es wahrscheinlich jetzt die bestgesäuberte und desinfizierteste Bar ist in ganz Hamburg.
Wir gucken jetzt noch mal tatsächlich in die Katze, ob wir da ein Bier bekommen. Und wir werden dann aber so ehrlich und würden unsere Namen und Telefonnummern eintragen.
Katharina und ihre Freundin reihen sich in eine Schlange vor der Katze ein. Es ist heute Abend der einzige Laden auf dem Schulterblatt, vor dem sich eine Menschentraube bildet. Ein Türsteher regelt den Einlass. Registrierung per QR-Code. Wer rein will, muss seinen Personalausweis zeigen. Das ist neu, sagt Barmanager David Hakim 2 Tage später im Interview. Spuckschutzwände seien im Bau. Zeitnah soll auch bei jedem Gast die Temperatur gemessen werden. Nach dem Vorfall tritt man hier offenbar die Flucht nach vorn an. Dazu gehört auch die strenge Überprüfung der Kontaktdaten.
Wir haben den Personalbedarf eher aufgestockt, weil wir jetzt mit Türstehern arbeiten, die wir früher nicht hatten, einfach um garantieren zu können, dass sich alle Leute eintragen. Und was neu ist, wir gucken jetzt auch sehr verschärft darauf, dass sie sich richtig eintragen und nicht mit Lucky Luke unterschreiben.
Dass etwa 100 der 600 Gäste nach dem Corona-Vorfall nicht ermittelt werden konnten, weil die Kontaktdaten unvollständig, unleserlich oder falsch waren, sorgte für Aufsehen. Im Ausgehviertel St. Pauli im Nachbarbezirk Mitte ging Bezirksamtsleiter Falko Drossmann selbst auf eine offizielle Kneipentour und sammelte Kontaktlisten zur Überprüfung ein.
Also es gibt eigentlich, ich sag mal, 2 große Gruppen von Mängeln. Der eine Mangel ist, dass reine Fantasienamen eingetragen sind und Fantasietelefonnummern und Adressen, die es nicht gibt. Der zweite große Mangel ist, dass es so hingeschmiert ist, dass es vollkommen unleserlich ist. Also wir könnten bei ungefähr einem Drittel aller Kontaktlisten, wir haben so circa 2.500 überprüft, bei ungefähr einem Drittel haben wir die Daten, die wir brauchen.
Das gehe so nicht, sagt der SPD-Politiker am Telefon. Und noch etwas wurde bei seiner Kontrolle deutlich.
Wir hatten eigentlich auf St. Pauli nur zwei Gruppen von Läden. Die einen, die es wirklich versucht haben, auch größtenteils alle Regeln eingehalten haben und die sich an nichts gehalten haben. Also es gab relativ wenig dazwischen. So, und die sich an nichts gehalten haben, gefährden alle. Und man kann sich auch Läden angucken, in denen es wirklich funktioniert. Und die Leute, die da waren, hatten auch Spaß. Also insofern, die Verantwortung kann man nicht auf den Gastronomen übertragen. Und der Gastronom kann sie nicht auf die Gäste übertragen. Es sind alle mitverantwortlich.
Die Nachlässigkeit vieler Läden ärgert Dorothee Wolter, die zusammen mit Partnern die Kneipe Kurhaus betreibt. Sie sitzt am Tresen der liebevoll eingerichteten Bar, die viele Stammgäste im Viertel hat. Das Kurhaus gehört zum Barkombinat, einem neu gegründeten Verein, der sich selbst einen strengen Kodex zum Pandemieschutz verschrieben hat.
Das Problem ist jetzt eben, dass durch Fälle, die medial so ausgebreitet werden, es auf die Gesamtgastronomie, auch auf die Barszene überschattet. Und das ist unfair gegenüber denen, die alles dafür tun, dass es nicht passiert.
Die bodentiefe Fensterfront zur Straße ist komplett geöffnet. Ein massiver Holzstab von 1,50 Meter Länge auf den Barhockern mit der Aufschrift Mind the Distance erinnert ans Abstandsgebot. Ohnehin dürfen hier nur 3 Gruppen zusammensitzen. Maskenpflicht bei den Mitarbeitern, stündliche Reinigung, Stammgäste werden auf einer Liste geführt und machen nur ein Häkchen hinter ihrem Namen. So liegen keine Daten offen rum.
Und einmal in der Stunde gibt es einmal eins aufs Haus, nämlich wir gehen rum mit einem Hygienespray und sprühen den Leuten in die Hand. Einmal aufs Haus sozusagen. Riecht nach Tequila.
Die Läden des Barkombinats tauschen sich über solche findigen Lösungen aus. Vor allem aber treten die fast 40 Mitglieder an die Politik heran und sagen, hey Senat, so geht's nicht. Zuletzt hat Bürgermeister Peter Tschentscher auf Bundesebene ausgehandelt, dass Gäste 50 € Strafe zahlen müssen, wenn sie sich nicht oder falsch eintragen. Die Barbetreiber fühlen sich unterdessen alleingelassen und fürchten, dass es angesichts geringerer Einnahmen und strenger werdender Auflagen nicht alle über den Winter schaffen werden.
Aus Hamburg war das der Bericht von Ada von der Degen.